halbes Jahr ist es her, seit ich das letzte Mal gepredigt habe. Das lag nicht daran, dass ich nicht mehr wollte, sondern ich konnte schlicht und ergreifend nicht mehr. Haushalt verkleinern, neue Wohnung planen, Umzug. Das war in meinem doch desolaten Zustand zu viel. Bin froh, dass es mir jetzt besser geht, generell. Ich habe noch Baustellen, deshalb sitze ich auch noch hier. Und, aber sonst, wir haben uns gut eingelebt. Wir leben seit 4 Monaten in der neuen Wohnung. Und das ist super. Nicht mehr Treppe rauf, Treppe runter, alles klein beieinander. Also ich genieße das wirklich. Und ich denke, meine Frau auch. Letzten Sonntag wurdet ihr gebeten in meinem Auftrag, Johannes 14 bis 16 zu lesen. Der Grund war nicht, dass das heute mein Predigtext ist, das wird ein bisschen lang dauern, sondern ich wollte, dass ihr, wie soll ich sagen, einen Eindruck gewinnt von dieser Abschiedsrede Jesu. Abschiedsreden haben ja etwas Besonderes. Man sagt beim Abschied immer das, was einem wirklich auf dem Herzen liegt, etwas Wichtiges. Und Jesus war mit seinen Jüngern zusammen das letzte Mal als ganz Mensch. Gut, ist er geblieben, aber ganz Mensch. Und nach seiner Auferstehung ist er zwar dann und wann erschienen, aber das war anders als vorher. Und wenn man diese Abschiedsrede mit einem einzigen Wort, ich weiß nicht, wie es euch geht, muss ich dazu sagen, aber wenn man das mit einem einzigen Wort umschreiben wollte, dann würde Ermutigung passen. Ermutigung. Selbst als Jesus über Verfolgungen sprach in Johannes Kapitel 16, da war das eine Ermutigung für die Jünger und das klingt ziemlich seltsam. Ermutigung deshalb, weil er wusste, was kommt. Er sagt, ich habe euch das im Voraus gesagt, damit, wenn es geschieht, ihr wisst, dass ich es euch gesagt habe. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn einer die Macht hat, die Zukunft 100%ig sicher vorauszusagen, dann hat er ganz sicher auch die Macht über das, was da passiert. Und deshalb ist es auch für uns eine Ermutigung. Ja, uns ist es auch verheißen in der Bibel, die ganze Kirchengeschichte. Wir wissen von unseren Geschwistern in vielen Ländern, wo sie verfolgt werden. Die Hoda sitzt da in ihrem Land, ist Christenverfolgung, ja, und viele andere Länder dieser Erde auch. Und es ist eine Ermutigung zu wissen, auch in dieser Situation hat Jesus absolut alles unter Kontrolle. Ich habe ja vor einem halben Jahr einmal über den Heiligen Geist gepredigt. Da ging es mehr um einen Überblick, wer er ist. Die Überschrift war, der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter. Und die Überschrift ist heute dieselbe, allerdings nicht, wer er ist, sondern was er tut oder die Wirksamkeit oder sein Dienst. Und ich lese euch, vielleicht geht es auch ohne, ich lese euch Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Nun, wenn ich dieses Unterthema lautet, das, was der Heilige Geist tut, dann ist euch natürlich klar, das ist nur ein kleiner Teil dessen, was der Heilige Geist tut. Es ist ja nur der enge Rahmen der Abschiedsrede Jesu. Aber die Bibel ist voll von Stellen über den Heiligen Geist. Das würde ich dann euch überlassen, dass ihr, wenn ihr das wollt, dasselbe für euch zu studieren. Der Text zerfällt in drei Teile, kann man sagen. Da ist einmal die Voraussetzung für das Kommen des Heiligen Geistes und das zweite sein Dienst in der Welt und als drittes sein Dienst in der Gemeinde. Wir als Christen der Kirchengeschichte, wir können uns glücklich schätzen, und zwar, weil wir den gesamten Heilsplan Gottes wissen. Bei den Jüngern war das nicht so. Als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, da gab es nicht einen einzigen Satz des Neuen Testaments. Die wussten nichts von dem kommenden Pfingsten. Die wussten nichts, schon gar nicht, dass Jesus, das hatten sie zwar gehört, aber nie verstanden wirklich, dass Jesus stirbt, aufersteht, schlussendlich zum Himmel zurückkehrt. Dann Pfingsten, sie wussten nichts von der Mission, sie wussten nichts von Kirchengeschichte. All das wissen wir. Und die Jünger hatten es deshalb auch ziemlich schwer, als Jesus ihnen das sagte, dass er sie verlassen würde. Soll das heißen, aus mit diesem interessanten und unglaublichen Leben, das sie da gelebt haben mit Jesus die 3 Jahre, diese Wunder über Wunder und diese Worte, die Jesus gesprochen hat, niemand anders hat so geredet wie Jesus. Und all das, und es war für die Jünger schlichtweg unerklärlich, unverstehbar. Jesus nun, der ja wusste, wie seine Jünger ticken sozusagen, der hat nun versucht, ihnen seinen Abschied zu erleichtern, indem er ihnen das Kommen des Heiligen Geistes erklärt. Ankündigt und erklärt. Und das Erste, was er ihnen erklärt, dass es eine Voraussetzung gibt, dass der Heilige Geist überhaupt kommt. Ich lese es einfach nochmal, den Abschnitt. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ja, das haben wir gelesen. Und der Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn er aber kommen wird, das heißt nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, so wird er kommen, zu euch kommen. Also das heißt, Jesus bleibt, kein Heiliger Geist, Jesus geht, der Heilige Geist kommt. Und er benutzt zwei Begriffe, einmal es ist nützlich und dieses Weggehen. Der Heilige Geist im Alten Testament kam immer wieder auf Menschen zu bestimmten Anlässen. Ein Paradebeispiel wäre Simson. Da heißt, und der Geist Gottes kam über Simson und er zerriss den Löwen. Ja, oder er schlug 1000 Philister oder was auch immer. Es gab Ausnahmen. Josua war gefüllt mit dem Heiligen Geist. David nach seiner Salbung. Auch bei ihm blieb der Heilige Geist. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen. Im Neuen Testament ist es aber anders. Und das ist das, was Jesus versucht hat, seinen Jüngern zu sagen. Der Heilige Geist war zwar im Alten Testament, aber jetzt im Neuen, in dem Zukünftigen, wird es etwas ganz anderes, nie Dagewesenes sein. Nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes in euch. Der Heilige Geist wird in euch leben. Aber er musste weggehen, und das Weggehen, wir wissen das natürlich, bedeutet, dass Jesus sterben musste. Aber nicht nur sterben, sondern er musste auch auferstehen. Und nicht nur auferstehen, sondern er musste auch wieder zurückkehren in den Himmel. Denn in Johannes Kapitel 7, da heißt es, denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das heißt, die Verherrlichung fand nicht auf der Erde statt, sondern im Himmel. Also Jesus musste auch zurückkehren in den Himmel. Eines alleine hätte nicht gereicht. Ich habe viel Erfahrung im Umziehen und manche von euch sind auch das eine oder andere Mal umgezogen und wir alle wissen, bevor wir in eine neue Wohnung ziehen, wird erstmal sauber gemacht. Selbst mir jetzt in dem Neubau, wo wir eingezogen sind, kam eine Putzfirma, eine Reinigungsfirma und hat den ganzen Wohnblock von oben bis unten sauber gemacht. Und mit unserem Herzen ist es nicht anders. Der Heilige Geist zieht niemals in ein Herz, in dem sich Sünde befindet. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Und deshalb ist die Voraussetzung, die Jesus geschaffen hat, dass Menschen ein reines Herz haben und dann den Heiligen Geist bekommen. Dann zieht der Heilige Geist ins Herz. Vorher nicht. Dann die Wiedergeburt. Alles, was die Wiedergeburt zusammenfasst, beginnt da. Die Umkehr, die Buße, die Reinigung durch das Blut Jesu und der Empfang des Heiligen Geistes. Das ist die Reihenfolge und die ist unumstößlich. Hebräer heißt es, Kapitel 9, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und 1. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 7, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das ist also die Voraussetzung für das Kommen des Heiligen Geistes. Jesus musste den Weg ebnen für den Geist in unser Herz. Nun, was machen wir mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Wisst ihr, ich folge ja Jesus schon einige Jahre nach, über ein halbes Jahrhundert. Und da ist mir aufgefallen, dass es Grundsätzlichkeiten gibt in unserem Glauben, wo wir, einfach weil wir es zutiefst wissen, gedanklich vernachlässigen. Was ich jetzt euch erzählt habe, das ist nichts Neues, oder? Ich habe euch nichts Neues erzählt. Aber die Tatsache ist das Teil unseres Denkens Tag für Tag. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich morgens bete, in meiner stillen Zeit, dass ich dem Herrn Jesus vor allen Dingen dafür danke, was er getan hat. Entäußert. Philipperbrief entäußert, Knechtsgestalt angenommen, das heißt Menschengestalt angenommen und war gehorsam bis zum Tod. Wir werden staunen, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, welche tiefe Bedeutung sein Tod und seine Auferstehung hat. Wir denken, wir haben es intus, ja, aber glaub mir, dem ist nicht so. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch das mal überlegt, dass auch ihr in eurem Glauben und in eurer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus, dass ihr auch das immer wieder mit einbezieht, diese Grundsätzlichkeiten. Ja. Denn wie gesagt, die Gefahr besteht, dass wir das vernachlässigen. Nun, das Zweite ist der Dienst des Heiligen Geistes in der Welt. Ich könnte auch sagen, der Dienst des Heiligen Geistes am Menschen. Am Menschen. Wenn er gekommen ist, ich lese ab Vers 8, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Entschuldigung, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wie definiert Jesus den Dienst des Geistes an dieser Stelle? Er überführt. Im Grundtext hat dieses Wort die Bedeutung, er bringt es an den Tag, er macht es verstehbar. Hier habe ich das eben dick gedruckt und unterstrichen gesagt. Und zwar, weil Christen manchmal dazu neigen, diese Aufgabe in Teilen zu übernehmen. Erinnert ihr euch an das Gleichnis, das Jesus sagte? Was seht ihr den Splitter in eures nächsten Auge und seht den Balken in eurem Auge nicht? Es ist nicht unsere Aufgabe, einen anderen auf seine Sünde hinzuweisen. Wir sind nichts mehr und zu nichts anderem berufen, als Zeuge Jesus zu sein. Wir sollen es sagen, was ist, genauso wie ein Zeuge vor Gericht. Er sagt, was er gesehen hat, gehört hat, etc. Und dann geht er wieder. Überführen, das ist die Aufgabe des Richters, aber nicht die unsere. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wenn ich euch sagen würde, nehmt mal einen Zettel raus und was zu schreiben und schreibt mal auf Sünde, da würde alles Mögliche kommen, ja? Vermute ich, ja. Und es ist interessant, dass Jesus gar nicht darauf eingeht. Mord, Totschlag, Kinderschändung, von A bis Z, die ganze Latte. Ja. Jesus geht auf das gar nicht ein. Er sagt, weil sie nicht an mich glauben. What? Würde da einer sagen, Unglaube? Das steht ja nicht mal im StGB der Bundesrepublik Deutschland. Im Strafgesetzbuch. Das kann ja gar nicht sein, dass es so schwerwiegend ist. Doch, Tatsache ist, dass der Unglaube die kapitalste aller Sünden ist. Und zwar wisst ihr warum? Oder an was wir das sehen? Am Ergebnis. Denn wer glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, hat das Versprechen der Heiligen Schrift, das Versprechen Jesu, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, stirbt Himmel und ewiges Leben. Wer nicht glaubt, wir wissen es, Hölle und ewige Verdammnis. Es ist die schlimmste aller Sünden. Und dummerweise ist Unglaube eine Unterlassungssünde. Unser Gewissen reagiert da gar nicht groß drauf. Mir ist noch nie in meinem Leben jemand begegnet, der gesagt hat, ich fasse es nicht, ich glaube nicht. Kein Mensch. Ja? Unser Gewissen schlägt nicht an und das ist eine Schwierigkeit und deshalb müssen wir uns auf das verlassen, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, der Unglaube, und zwar dezidiert der Glaube an Jesus Christus, ist die schlimmste aller Sünden. Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, könnte auch sagen, nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn hier gehorcht steht, ich habe es im Grundtext tatsächlich nachgeguckt, dann deshalb, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn jemand nicht glaubt, ist er diesem Willen Gottes ungehorsam. Kommen wir nachher mal drauf. Uns ist mittlerweile bekannt, Sünde heißt im Grundtext Zielverfehlung. Und meine Frage ist, die Frage kommt gleich. Ein praktisches Beispiel aus dieser Rede, Jesu, der Abschiedsrede, und zwar Kapitel 15, Vers 22. Ein praktisches Beispiel für die Zielverfehlung. Wenn ich nicht zu ihnen gekommen wäre, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand oder Entschuldigung für ihre Sünde. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Gekommen, geredet und getan. Es gibt kein Religionsstifter auf dieser Erde. Nie. Es wird auch in der Zukunft nie einen geben, wenn die Erde nur wie lang steht, der das, was er gesagt hat, auch durch Taten belegt hat. Ich habe zum Beispiel mal nachgeforscht, ich glaube, ich habe es schon mal hier gesagt, es gibt im Koran keine einzige Prophetie. Nicht eine einzige. Ja. Jemand hat mal zusammengezählt, ich habe es nicht nachgezählt, ich kann es nur sagen, es waren auf jeden Fall über 3000 Prophetien in der Bibel. Und die Großzahl davon ist bereits erfüllt. Und zwar punktgenau. Ja. Und dann die Wunder. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, entschuldige, wenn ich wiederhole, aber ich bin einfach fasziniert. Als ehemaliger Krankenpfleger, ja. Lazarus liegt im Grab, 4 Tage, heiße Gegend, Verwesung bereits angefangen. Jesus sagt, roll den Stein weg. Martha sagt, nein, geht nicht, der riecht schon. Und jetzt dieses Wort Jesu, Lazarus, komm heraus. Es fasziniert mich jeden Tag. Jesus hat nicht nur geredet, sondern er hat auch getan. Er hat geredet, er ist gekommen, er hat geredet und getan, und ich muss euch sagen, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Es ist die Liebe Gottes, die ihn dazu getrieben hat. All das hat er getan, um für uns eine Erlösung zu schaffen, die für alle Ewigkeiten gültig ist. Und wisst ihr, deshalb, weil Jesus will, dass alle gerettet werden, der weltweite Einsatz des Heiligen Geistes. Als Jesus auf der Erde war, da war er, weil er Mensch war, örtlich gebunden. Er war da und war nicht dort. Ich habe eben gesagt, mit dem Lazarus, er war weg. Martha hat ihm sogar den Vorwurf gemacht, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber er war halt nicht da. Wenn der Heilige Geist kommt, das hat Jesus versprochen und das ist auch natürlich der Plan gewesen, der Heilige Geist ist an jedem Punkt dieser Erde und an jedem Punkt im Kosmos gegenwärtig. Und deshalb, egal wo wir sind, wo wir uns befinden, wir sind nie alleine als Wiedergeborene. Der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter. Das ist ja die Überschrift. Von Sünde überführen, das ist mir bei meiner Vorbereitung nochmal in Erinnerung gekommen, als damals dieser Arbeitskollege mir dieses Heft gegeben hat, ja. Oben Himmel, Bild, zweigeteilt, vertikal zweigeteilt, oben Himmel, unten Chaos, Brennen, Höllenfeuer sozusagen. Da war das die Ansprache des Heiligen Geistes an mich. Denn die Frage hatte ich in meinem Herzen, wenn das heute passieren würde, wo wärst du? Und da hat mich der Geist Gottes überführt. Jesus sagt ja einmal, was die Sünde angeht, die Pharisäer und die Schriftgelehrten gefragt, wer von euch kann mich einer Sünde anklagen, einer einzigen Sünde? Nun, das Zweite ist, er überführt von der Sünde, aber auch von der Gerechtigkeit. Und zwar, und das macht es eigentlich den Text so schwierig, ich glaube, ihr habt das schon so oft gelesen, aber erst als ich mich mal da niedergelassen habe sozusagen und darüber nachgedacht hatte, wie schwierig ist denn das? Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, glaubt mir. Geholfen hat mir, als ich mir, ihr wisst ja, eines meiner Appelle, Kontext beachten, als ich den Lebenskontext mir versucht habe vorzustellen. Ja. Wer war Jesus in der Mitte all dieser Theologen? Ihr Lehrer, Volksverführer, hat den Tod verdient. Kaum hat Jesus seinen Dienst begonnen, da lesen wir schon, und sie beratschlagten, ihn umzubringen. Das war Jesus in den Augen derer. Und nun sagt Jesus, der Geist Gottes offenbart die Gerechtigkeit, und zwar seine Gerechtigkeit, weil er zum Vater geht und sie ihn nicht mehr sehen. Und zwar, der Heilige Geist überzeugt die Welt, uns und die Welt erst und natürlich uns auch, wir wissen es ja, dass Jesus gerecht ist. Und an was sieht man das? Wir sehen das, dass Jesus auferweckt worden ist am dritten Tag. Der Körper von ungläubigen Menschen bleibt im Grab bis zum Endgericht. Bis zum Endgericht. Gerechte werden auferstehen. Die Ungläubigen zum Gericht, aber wir zum ewigen Leben und schon sehr früh. Und zwar bei der Entrückung. Und hier macht Jesus nun deutlich, dass er nicht derjenige ist, den sie meinen, dass er sei. Als Jesus am Kreuz hing, da haben die meisten der Zuschauer gedacht, geschieht ihm gerade recht, der hat es verdient. Denn das Echo der Theologen, ja. Aber das war nur vordergründig. Tatsächlich, als Jesus am Kreuz hing, hat Jesus den Satan besiegt und ihn gerichtet, unsere Schuld gerichtet. Und das ist die Wahrheit. Als Petrus am Pfingsten, also da nach Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt, kam Pfingsten, der Heilige Geist. Und als Jesus gepredigt hat, als Petrus gepredigt hat, da sagt er Folgendes: Jesus wurde verraten und an euch überliefert, und ihr habt ihn durch Menschen, die nicht vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit, hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Das ist letztlich die Gerechtigkeit Jesu umschrieben. Das ist Jesus geschehen, weil er absolut gerecht war, obwohl er sich zur Sünde hat machen lassen, um unseren Willen. Die Folge dieser Worte: Die Zuhörer aber waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie nun die anderen Apostel. Und die Antwort: Kehrt um. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Diese Männer und Frauen, die dazugehört haben an der Pfingstpredigt, die haben plötzlich gemerkt, der da hing, Jesus Christus, der war gerecht, aber eigentlich müsste ich da hängen. Ich bin schuldig. Ich bin Sünder. Und deshalb die wunderbare Aufgabe des Geistes, Menschen dahin zu bringen, dass sie erkennen, dass sie vor Gott schuldig sind. Und ich sage, wohl dem, der so weit kommt, dass er erkennt, dass er vor Gott schuldig ist. Das kann ein guter Ehemann sein, das kann alles perfekt auf dieser Welt. Und trotzdem sind wir alle, ohne Ausnahme, ursprünglich, wenn wir jetzt wiedergeboren sind, ursprünglich Sünder, in den Augen Gottes unschuldig. Die dritte Aufgabe des Geistes von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vor dem Tod Jesu hatte Satan alle Macht, nicht im Himmel und auf Erden, aber alle dunklen Mächte waren aktiv. Nicht alle Macht, natürlich nicht alle Macht über Jesus, ist ja klar, ja. Aber Satan war, wie sagt man, running wild in Englisch. Er ist, er hat einfach sein Unwesen getrieben auf dieser Erde. Und wie ein Land, wie ein Militär besitzt und verschiedene Waffensysteme, so hat auch Satan ein ganzes Arsenal davon. Und die schlimmste Waffe ist der Tod. Aber durch das Opfer Jesu wurde ihm diese Waffe aus der Hand geschlagen. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Aufgrund des Opfers Jesu. Er hat dem Satan die Macht genommen. Seine Autorität ist am Kreuz vollkommen gebrochen worden. Er ist zwar noch aktiv, aber angeleint. Was das bedeutet, weiß jeder Hundebesitzer. Und der Tod hat auch keine Macht mehr über uns Gläubige. Wir als Wiedergeborene haben mit dem Tod nichts zu tun. Wir sterben. Ja, das ist richtig. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt zur Entrückung. Wir sterben, aber mit dem Tod haben wir nichts zu tun. Wenn wir sterben, bleibt das Vergängliche im Vergänglichen, unser Körper auf der Erde, beides vergänglich, aber Geist und Seele ist, so schnell können wir gar nicht denken, in der Gegenwart Jesu. Welche Auswirkungen das hat, das sehen wir an zwei Zitaten des Paulus, wo er sagt, in Apostelgeschichte 20, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn empfangen habe. Mir ist es wurscht, sage ich es mal in meinen Worten, ob ich das überlebe oder nicht. Mir ist es wichtig, dass ich meinen Auftrag erfülle. Nach meiner seelischen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Sei es durch Leben, das gilt bisher, aber er sagt auch, sei es durch Leben oder durch Tod. Warum? Paulus wusste, genauso wie wir das wissen, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Nun, wie Wissenschaftler einen Impfstoff entwickeln für eine Krankheit und diesen Impfstoff dann nicht in einen Tresor einschließen und sagen, ja gut, wunderbar, haben wir toll gemacht, sondern unter die Leute bringen wollen, genauso ist es, dass Jesus die frohe Botschaft, die Erlösung, das Liebesangebot Gottes unter die Leute kommt. Und deshalb der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist weltweit unterwegs, an jedem Punkt dieser Erde, um Menschen zu überführen. Und schön und interessant und toll, er braucht uns. Da kommt keine unsichtbare Hand und packt jemand und sagt, du immer her, wenn du nicht, sondern wir bezeugen den Glauben. Wir Menschen, wir Wiedergeborenen weltweit. Das ist unsere Aufgabe. Noch vieles habe ich euch zu sagen, das ist dann ab Vers 12, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Nun, das haben wir, wenn wir die Evangelien lesen, das haben wir öfters gesehen oder sehen wir oft. Jesus sagt dir was? Dieses Gleichnis zum Beispiel, dieses Gleichnis sagt Jesus zu ihnen, aber sie verstanden nicht, was das war, das er sagte. Und das lesen wir sehr oft. Ist auch kein Wunder, denn die hatten ja nicht den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, das, was ich wollte eigentlich euch noch viel mehr sagen, aber es geht jetzt nicht. Ihr seid dazu nicht in der Lage. Aber es kommt die Zeit, wo das anders sein wird. Und da heißt es ab Vers 13, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes für uns, dass Jesus uns in alle Wahrheit leitet. Wisst ihr, bei diesem Text, da habe ich mir mal im Zuge der Vorbereitung gefragt, wenn ich die Zeitform betrachte, dann ist es alles zukünftig, was Jesus sagt. Zum Beispiel eben, der Geist Gottes überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es fing an mit der Pfingstpredigt, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, und es hat sich bei jeder Generation der Kirchengeschichte wiederholt. Der Heilige Geist ist bis zum heutigen Tag noch am Gange, um Menschen zu überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Dass er in die ganze Wahrheit leitet und das Kommende verkündigt, da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob sich das auch wiederholt. 1:1 in dieser schwerwiegenden Form. Und ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Jesus das gesagt hat, hauptsächlich zu denen, die waren ja nicht alle gegenwärtig, ja? Paulus war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gläubig, dass Jesus das hauptsächlich zu denen gesagt hat, die das Neue Testament schreiben werden. Und zwar draufgekommen bin ich unter anderem, oder die Bestätigung dessen habe ich unter anderem im Epheser Kapitel 2, Vers 20 gefunden. Und da heißt es, ihr aber seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Die Grundlage der Apostel ist das Neue Testament, die Grundlage der Propheten ist das Alte Testament. Und wenn Jesus hier voraussagt, dass sie in alle Wahrheit geleitet werden und das Kommende wird er ihnen verkündigen, wir wissen das ja. Ja, wir wissen das Kommende, denn wir haben hier die ganze Heilige Schrift. Deshalb sagte ich am Anfang, dass wir es gut haben, ja? Dass wir alle eigentlich alles wissen. Ja? Aber das sage ich euch aus einem einzigen Grund. Es gibt immer mal wieder Leute, die aufstehen und sagen, hört her, und überspringen diesen Rahmen der Heiligen Schrift. Je mehr wir in die Endzeit hineingehen und die Verführungen immer mehr zunehmen werden. Jesus sagt ja mal, wenn der Herr nicht die Tage verkürzen würde, würde kein Mensch gerettet werden. Ja, das heißt also, es kommt noch ziemlich dicke. Aber wenn der Heilige Geist etwas sagt, wenn der Heilige Geist zu uns redet oder wenn wir jemand reden hören und er überspringt diesen Zaun, diese Mauer der Bibel, für uns jetzt ganz besonders die Mauer des Neuen Testaments. Vorsicht. Denn das ist falsch. Wir haben, wie ich sagte, die ganze Bibel. Und heißt es nun, wenn ich sagte, dass wir die ganze Bibel haben, heißt es nur, dass wir den Heiligen Geist nicht mehr brauchen. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten und das Kommende wird er uns verkündigen. Natürlich nicht. Ja? Denn ohne Heiligen Geist gibt es keinerlei Verständnis für die Heilige Schrift. Wisst ihr, ich hatte auf der Bibelschule Prager einen Lehrer, der war hochbetagt zu dieser Zeit schon. Der war Missionar in China. Und er konnte Chinesisch natürlich perfekt. Und er hat uns gesagt, dass man die Bibel, deshalb wird auch gesagt, die Chinesen sind so positiv. Ja? Die chinesischen Christen, die lesen nämlich die Bibel so, immer von oben nach unten. Immer positiv. Ja? Aber ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. hinten vorne, von rechts nach links, oben nach unten, weiß keiner. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Heilige Schrift offenbart. Und wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Aber wie gesagt, der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, sondern das, was er hören wird, wird er uns verkündigen. Und das, was er verkündigt hat, haben wir in der Bibel. Er ist der Paraklet, der zur Hilfe Herbeigerufene. Und die beste Unterscheidungsmöglichkeit, die wir haben, ob nun jemand das Richtige sagt, ihr wisst, ist eine vom Geist Gottes geleitete Bibelkenntnis. Deshalb wiederhole ich gerne meinen Appell, viel in der Bibel zu lesen, zu studieren, zu lesen, zu studieren und auch Textpassagen auswendig zu lernen. Die andere Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns nicht nur in die Wahrheit zu leiten und auch an der Wahrheit zu bleiben, sondern auch Jesus Christus zu verherrlichen. Als das erste Pfingstwunder passierte, nämlich Petrus predigt, 3000 bekehren sich, muss man sich mal vorstellen, ja? 3000, die vorher Kreuzige ihn gerufen haben, die haben sich bekehrt. Da steht nicht der Heilige Geist im Mittelpunkt, obwohl er die Herzen angerührt hat, sondern Jesus Christus. Und auch da möchte ich euch sagen, ich habe ja bei der ersten Predigt etwas von einer Hierarchie gesagt. Ja? Ich habe das, glaube ich, zusammengefasst in dem Satz, Gott schuf Himmel und Erde durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das war wir erkennen da eine gewisse Hierarchie. Und was ich nirgendwo im Neuen Testament oder gar in der ganzen Bibel gefunden habe, dass zum Heiligen Geist gebetet wird. Nirgendwo. Das ist nicht verboten, das steht nicht in der Bibel als Verbot, aber es wird auch nirgendwo aufgeführt. Warum? Weil wir, und da möchte ich mal zitieren aus dem Römer Kapitel 8, der Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Er vertritt uns. Aber ich möchte sogar so weit gehen, dass der Heilige Geist gar nicht will, dass wir zu ihm beten. Durch ihn beten. Mit der Kraft, mit seiner Kraft beten. Unbedingt. Aber nicht zu ihm. Offenbarung nur als ein Beispiel. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, Gott, und dem Lamm, Jesus Christus, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da steht jetzt nichts vom Heiligen Geist, aber das geschieht, dieser Lobpreis geschieht durch den Heiligen Geist. Und das ist etwas, wo ihr mal drüber nachdenken könnt. Ja. Ich fasse zusammen. Diesen Text, den wir heute Morgen betrachtet haben, da ging es um die Voraussetzung für das Kommen des Geistes. Und dann in einem kleinen Rahmen der Abschiedsrede Jesu den Dienst des Geistes, des Heiligen Geistes am Menschen oder in der Welt und seinen Dienst bei uns, in uns, innerhalb der Gemeinde. Und ich wünsche mir und euch, dass wir einmal uns darüber Gedanken machen, dass wir den Heiligen Geist haben, was es Jesus gekostet hat, dass wir ihn überhaupt haben. Und vor allen Dingen auch, dass der Heilige Geist will, dass wir mit ihm kooperieren. Denn, wie gesagt, er braucht uns als seine Zeugen. Und das ist ein Adel, der auf unserem Leben liegt, dass wir Boten des lebendigen Gottes sind. Amen.